Ich könnte jetzt sagen, Senja fängt an zu schreien.
Ich gebe dir vollkommen recht.
Ich möchte nur sagen, mit dem Spruch von Stefan sind wir jetzt auch für den Comedy-Podcast zu nominieren, ja?
Bitte, ich bitte drum.
Cardio Quartett. Der erste Podcast, der sich jederzeit und überall informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Cardio Quartett. Mein Name ist Stefan von Helink. Gemeinsam mit mir begrüßen Sie Marvin Schwarz aus Schwandorf in der Oberpfalz.
Hallo zusammen.
Xenia Stach aus der Mannheimer Uni.
Hallo zusammen.
Und natürlich Javid Hashemi von der Charité in Berlin.
Hallo, hallo.
In diesem Podcast stellen wir Ihnen alle zwei Wochen in gewohnter Art und Weise zwei aktuelle Publikationen aus der Kardiologie vor. Und Sie bekommen damit in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Publikationen entscheiden aber ausschließlich wir vier. Und damit geht's gleich los und Javid hat was vorbereitet, was Rails und Emphasis beinhaltet.
Genau, also ich darf eine spannende Analyse aus einer alten Landmark-Studie und einer schon fast in Vergessenheit geratenen Studie aufzeigen, die sich mit Aldosteron-Antagonisten beschäftigt hat. Die Studie ist federführend von der Gruppe in Glasgow um John McMurray entstanden, von Shingo Matsumoto als Erstautor, kürzlich im Juni publiziert in JACC. Die beiden angerissenen Studien, deren Daten hier kombiniert wurden, sind, wie du gesagt hast, die RAILS-Studie, die Spironolactone bei systolischer Herzinsuffizienz untersuchte, sowie die Emphasis-HF-Studie, die Eplerenon bei systolischer Herzinsuffizienz untersuchte. Die Fragestellung der Kollegen war es, zu überprüfen, ob die gezeigte Wirkung der Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten, also der Aldosteron-Antagonisten, Bestand hat, auch wenn die GFR unter 30 fällt. Von den insgesamt 4.655 Patienten haben 6,8%, also knapp 300 Patienten, nach der Randomisierung eine GFR-Verschlechterung unter 30 erlebt. Uns verwundert jetzt nicht, dass diese Patienten im Vergleich zu denen, die keine Verschlechterung unter 30 aufzeigten, auch eine im Schnitt schlechtere Ausgangsnierenfunktion hatten. Die war hier bei 47 Milliliter pro Minute. Ebenso wurde aufgezeigt, dass diejenigen Patienten, die eine verschlechterte eGFR unter 30 aufzeigten im Verlauf, auch häufiger Ereignisse wie Herzinsuffizienzhospitalisierung oder kardiovaskuläre Mortalität aufzeigten. Sie zeigten ein um das 2,5-fach höhere Risiko auf. Diese Patienten sind also de facto kränker und sie zeigen ein deutlich höheres Risiko auf, nicht nur bezogen auf ihre Nierenwerte. Die Wirkung der Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten allerdings zeigt sie sich dennoch mit vergleichbarer Stärke. Aldosteron-Antagonisten wirken also auch bei denjenigen, die eine deutlich eingeschränkte Nierenfunktion haben, merklich. Das Risiko einer schweren Hyperkaliämie steigt allerdings auch in dieser Kohorte. Das ist ja die Sorge, die uns im Alltag begleitet, weil wir uns immer fragen, ob wir die Medikamente absetzen sollen oder nicht, ja, ob wir da bereit sind, das Risiko der Hyperkaliämie zu tragen oder nicht. Die Kollegen haben aber aufgezeigt, dass auf drei festgestellte schwere Hyperkaliämien, also mit einem Kalium höher als 6, also auf die drei festgestellten schweren Hyperkaliämien kommen 21 verhinderte Primärereignisse. Also 21 entweder verhinderte Todesfälle oder Herzinsuffizienz-Hospitalisation. Für mich ist diese Studie ein deutliches Plädoyer, dass es keinen Automatismus zwischen der eGFR und dem Aussetzen von Aldosteron-Antagonisten geben darf. Gerade die Patienten mit einer schlechteren Nierenfunktion haben ein hohes Risiko und genau die brauchen prognostisch relevante Medikamente. Das heißt natürlich nicht, dass das Thema keine Rolle spielt, aber über den Tanz und das individuelle Prozedere über die Patientin können wir vielleicht gemeinsam diskutieren.
David, danke dir. 4.350 Patienten, 6,8% haben eine GFR unter 30%, also unter 30 Milliliter pro Minute entwickelt. Das sind 295. Ich habe schon über die Zahl gestaunt. Ich hätte gedacht, das wären mehr.
Absolut.
Hat dich das erstaunt?
Ja, zumal man ja sagen muss, dass es ja auch eine kranke Patientenkohorte damals war. Ja, also das ist eine Patientenkohorte mit einer eGFR im Schnitt von 26, ja. Was man im Blick hat natürlich, dass diejenigen, die sich verschlechtert haben, einen Ticken älter waren als diejenigen, die es nicht entwickelt haben. Aber das wundert uns ja alles nicht. Aber ich hätte auch gedacht, dass das einen schlechteren Verlauf hat, sowohl hätte ich die Zahl der Hyperkaliämien höher geschätzt, als auch derjenigen, die eine Nierenfunktionseinschränkung unter 30 Milliliter entwickelt. Beides hätte ich schlimmer erwartet.
Und gab es einen Unterschied zwischen Eplerenon und Spironolakton? Weil ich meine, die Rails-Patienten, die waren ja in NYH3, die waren ja deutlich kränker als die Emphasis-Patienten.
Also eine klare Analyse zwischen den beiden Gruppen haben sich hier nicht gemacht, weil dafür, also das wäre dann in der Validität doch auch deutlich eingeschränkt gewesen. Man hat aber gesehen, die prognostisch beste Gruppe sind diejenigen, die halt keine Nierenfunktionseinschränkungen haben und einen Aldosteron-Antagonisten haben. Dann sagen die nächst schlechtere Gruppe ist keine Nierenfunktionsverschlechterung, Placebo. Dann schlechtere Gruppe ist Nierenfunktionsverschlechterung und Aldosteron-Antagonist. Und die schlechteste Gruppe ist halt Nierenfunktionseinschränkung und Placebo. Also wo halt auch so diese positive Wirkung des Aldosteron-Antagonisten auch nicht da ist. Das ist sagen, was hier aufgezeigt wurde. Aber sagen, der Unterschied zwischen den Aldosteron-Antagonisten wurde hier nicht bereits aufgemacht.
Aber ich glaube, die Gruppen lassen sich auch schwer vergleichen. Aber Freunde, ich meine, warum reden wir überhaupt über, sagen wir mal, klar müssen wir uns Gedanken machen über die Hyperkalämie, aber wir haben mittlerweile Therapeutika, die auch zur Langzeittherapie eingesetzt werden können, zur Kaliumsenkung. Und ich meine, ich glaube, wir sind uns hier in der Runde alle hier einig, dass genau diese Patienten das hier brauchen.
Das stimmt, aber wir sehen im Versorgungsalltag, also erstens, dass nicht alle empfohlenen Medikamente Teil der Standardtherapie der Patientinnen und Patienten sind und dass von den Medikamenten, die halt nicht verordnet werden, obwohl sie empfohlen sind, die Aldosteron-Antagonisten die Substanzgruppe sind, die halt am wenigsten häufig die sagen zur Anwendung kommen an der Stelle und das häufig auch sowohl im Kontext Nebenwirkung als auch im Kontext Sorge von Nebenwirkungen und ich glaube, diese Sorge ist etwas, was hier adressiert ist. Die Hyperkaliämie kann ich halt messen. Und die verhinderten Hospitalisationen, die verhinderten Todesfälle, die kann ich halt schlecht messen im Alter, die sehe ich halt nicht.
Ja. Da muss ich gleich einhaken. Ich gebe dir vollkommen recht, Javid. Ich versuche seit 5 Jahren ein Point-of-Care-System bei mir in der Praxis zu etablieren für die Hyperkaliämie, beziehungsweise um das Kalium zu messen, weil wir im Versorgungsalltag ja das große Problem haben, dass wir die Kaliumwerte in der Regel falsch hoch messen. Zwischen der Auswertung des Labors und der Abnahme vergehen oft Stunden. Manchmal sind da auch einige Höhenmeter Huppelpiste zurückgelegt, bis das Labor ausgewertet wird. Und ich weiß oft nicht, wie valide ist dieser Wert, den ich jetzt habe. Und Gott sei Dank ist das so, dass wir zunehmend bezahlbare Systeme kriegen, Point-of-Care-Systeme. Und ich hoffe, dass auch damit dann Unsicherheit aus dem Versorgungsalltag verschwindet und eben nicht, weil das Kalium ständig bei 5,5 ist, obwohl es eigentlich bei 4,9 liegt, dann die Aldosteron-Antagonisten abgesetzt werden.
Und kriegst du das finanziell ersetzt, Marvin, wenn du das für dich in deiner Praxis umsetzt?
Man bekommt schon fürs Kalium, ich glaube, 25 Cent für die Messung. Wenn das jetzt aber auf ein paar Euro runterfällt, dann ist das ja alles irgendwie querfinanzierbar pro Test, wenn es jetzt nur auf die Herzinsuffizienzpatienten oder die eben mit Aldosteron-Antagonisten dann versorgt werden, angewendet wird. Aber es wird bezahlbar.
Aber du machst tatsächlich eine Point-of-Care-Messung. Wie oft machst du die?
Nee, ich habe noch keine Point-of-Care-Testung, leider. Aber als ich vor 5 Jahren die Praxis angefangen habe, lagen wir bei den Geräten bei 20.000 bis 25.000 Euro und Monatskosten von mehreren 100 Euro für die Testkits. Unterdessen kriegt man ein Gerät für 6.000 Euro und hat zusätzlich aber dann Testkits für 50 Euro. Nicht pro Test, aber dann 5 Euro pro Test. Und dann kommen wir jetzt schon langsam in Bereiche, wo man sagt, okay, ich zahle zwar drauf, aber es geht um Herzinsuffizienzpatienten und um eine gewisse Querfinanzierung. Und mal, wenn da dann 4,75 Euro man draufzahlt, ist es jetzt verkraftbar. Aber wenn man 50 oder 60 Euro pro Test draufzahlt, dann ist das nicht verkraftbar. Und die Entwicklung wird ja weitergehen. Also wir werden Kalium in der Praxis bestimmen können und andere Serumparameter, die aktuell unerreichbar sind. Und das ist wirklich ein ganz großer Grund, warum die Aldosteron-Antagonisten in der Praxis abgesetzt werden, ob es jetzt Hausärzte sind oder Kardiologen, ist diese Unsicherheit, was der Kaliumwert macht. Ich weiß ja nicht einmal, ob der Wert von 4,5 jetzt real ist, ein echter Wert ist oder nicht der sogar bei 3,2 liegt. Das ist ja diese große Unsicherheit. Am besten hat man das Labor nebenan, dann ist das valide. Ansonsten kann es schwierig sein.
Ich Will noch mal kurz auf das Studiendesign zurückzukommen und auf die Ergebnisse, weil ich finde, dass die Studie auch ein bisschen was Beruhigendes hat. Nämlich, dass die Niere gar nicht so schnell so schlecht wird, wie wir das vielleicht manchmal gedacht haben. Und was ich eigentlich wenig erstaunlich fand, ist, die Patienten, bei denen die GFR runtergeht, die waren älter, die hatten eine schwerere Herzinsuffizienz, eine schlechtere EF, die waren eher Diabetiker. Da ist jetzt wenig Erstaunliches. Worüber ich aber darüber noch nachgedacht habe, ist, die Rails-Studie wurde 1999 publiziert, wenn ich es richtig zusammenkriege. 2011 kam dann Emphasis. Jetzt habe ich mich gefragt, haben die da nicht völlig unterschiedliche Arten der Berechnung der GFR benutzt? Also Rails, das riecht ja quasi nach Cockcroft Gold und Emphasis, das riecht nach MDRD. Höre ich irgendwie oder vermute so eine systematische Problematik? Weiß nicht, hast du dich damit beschäftigt, Jovi?
Das steht in dem Paper nicht, aber ich kenne ja die Leute, die das berechnet haben.
Ja.
Bei Rails wurde die EGFR zunächst gar nicht publiziert und gar nicht berechnet, sondern das Kreatinin wurde angegeben und die haben das Kreatinin genommen und haben das Kreatinin dann nach der aktuellen CKD-EP-Formel berechnet für die Auswertung, ja.
Ah, okay. Und bei Emphasis, da gab es tatsächlich eine GFR.
Genau, aber sagen um die Vergleichbarkeit aufrechtzuerhalten, haben sie das Kreatinin von beiden Datensätzen genommen und haben die GFR dann sozusagen neu berechnet.
Ja, okay, das ist fair, denke ich.
Aber die Frage ist, also bei wem würden wir wirklich kein Aldosteron-Antagonisten ansetzen oder würden den absetzen? Ich sehe das total selten, aber mir wird natürlich auch immer vorgehalten, im Krankenhaus-Setup habe ich da auch nicht den richtigen Blick für. Also vielleicht magst du das vielleicht nochmal für auch diejenigen, die uns zuhören, nochmal umreißen, wie du das handhabst, bei wem du auch sagst, das mache ich nicht, das ist mir irgendwie zu heiß hier. Auch sagen, wenn ich einen Kaliumbinder irgendwie reingebe, ist das nicht das Richtige.
Naja, ich spreche das tatsächlich auch eng mit dem Nephrologen ab, wenn die idealerweise auch an nephrologischer Betreuung sind. Ich meine, bei den dann terminal-dialysepflichtigen Patienten haben die Nephrologen ja dann weniger ein Problem mit, weil der Patient einfach alle zwei, drei Tage da ist. Ansonsten halt unter engmaschigen Kontrollen, wenn die GFR 20 ist, möglicherweise schwieriger, als wenn die GFR 30 ist. Bei einer GFR von 30 schaue ich mir unter einer engen Kontrolle erstmal über ein paar Wochen an, mit Absprache mit dem Hausarzt. Kommt auch auf den Hausarzt drauf an, wie eng der oder wie einfach der verfügbar ist für den Patienten und natürlich auch auf den Patienten, wie sehr der mitarbeitet.
Ja. Je indolenter der Patient, desto eher habe ich die Hemmung, ihm das zu geben.
Ja? Ja, möglicherweise, oder wie er sich halt an Diäten halten kann.
Ja, aber ich meine, der Patient compliant ist und das ja versteht und die, sagen wir, das Netzwerk steht. Eigentlich kann man ja sagen, wirklich für jeden. Ja, und nur da, wo man wirklich Kalium gar nicht unter Kontrolle kriegt. Wäre mein Konsens eigentlich aus diesen Daten, ne? Also im Sinne unserer Patienten eigentlich. Ja,
mehr wollte ich gar nicht.
Das ist toll.
Na, dann machen wir doch mal weiter, würde ich sagen, an der Stelle. Ich könnte jetzt sagen, Xenia fängt an zu schreien, aber ich glaube, es geht um die Scream-Database.
Jawohl. Lieber Stefan, ich darf ja heute eine tolle Studie aus meiner Sicht vorstellen. Die ist im März 2024, also in diesem Jahr im American Heart.
Ich möchte nur sagen, mit dem Spruch von Stefan sind wir jetzt auch für den Comedy-Podcast zu nominieren. Ja,
ja, mindestens.
Bitte, ich bitte drum. auf jeden Fall American Heart Journal, März 2024. Und haltet euch fest, es geht ja tatsächlich, also aus meiner Sicht, tolle Datenlage, weil das erste Mal sich Gedanken gemacht worden ist aus Daten, die ja uns vorliegen, bezüglich sozusagen nicht nur der Effektivität der lipidsenkenden Therapie, worüber wir ja schon sehr oft gesprochen haben, zur Primärprävention, Punkt Nummer 1, Verhinderung von natürlich Herz-Kreislauf-Erkrankung, gar keine Frage, aber hier geht es nicht nur um die Intensität, sondern um die Adhärenz. Also sprich, spielt denn die Adhärenz, was die Effektivität und Verhinderung von Herz-Kreislauf-Erkrankung eine Rolle? Nun lege ich mal los. Also, Beobachtungsstudie. Erwachsene haben sozusagen zur Primärprävention neue Therapie begonnen. Das Ganze hat Karolinska-Institut gemacht, also Stockholm, Schweden, im Zeitraum 2017 bis 2021. Mit Statin und oder ECT-MIP. Man muss natürlich hier sagen, Klammer auf, ECT-MIP unter 1% Einsatz, Klammer zu. Also im Grunde genommen eigentlich Statine. Was man gemessen hat, war sozusagen die Adhärenz, also Anteil der abgedeckten Tage, wenn man so übersetzen möchte. Also sprich die Therapietreue unserer Patienten, die lipidsenkende Intensität gemessen am erwarteter Senkung vom LDL-Cholesterin und kombiniert Adhärenz und Intensität. Bei jeder lipidsenkenden Behandlung wurde letzten Endes die Adhärenz und die Intensität, die vorangegangenen 12 Monate, also sozusagen vor Einschluss dieser Patienten, berechnet und als ISCVD-Score-Risiko kategorisiert. Studienergebnisse, die man sich sozusagen jetzt vor Augen hält, war Auftreten von schweren unerwünschten kardiovaskulären Ereignissen, klassische MACE, und Erreichen der LDL-Zielwerte. Also 36.283 Patienten, durchschnittlich 63 Jahre alt, 47% Frauen, finde ich genial. Mediane Nachbeobachtungszeit 2 Jahre. 40% niedrig bis mittleres Risiko, 49% hohes Risiko und 11% sehr hohes Risiko. Hier muss man natürlich ganz klar sagen, ausgeschlossen waren Leute, die Schlaganfall hatten, PRVK, KHK und so weiter. Wir reden hier wirklich jetzt mal primär präventiv. Was verstehen wir darunter? Also Blutdruck, Diabetes, FH und so weiter und so fort. So, jetzt kommt's. Steigerung der Intensität der lipidsenkenden Therapie im Sinne von jetzt aber Adhärenz oder die sozusagen nach der Adhärenz adjustierten Intensität um 10% über einem Jahr war tatsächlich mit einem geringeren Risiko für MACE verbunden. Das überrascht uns jetzt nicht. Das ist auch nicht das, was mich interessiert an diesen Daten, wenn ich ehrlich sein darf. Und natürlich lag die Wahrscheinlichkeit, klar, höher. Also wenn ich die Therapie genommen habe, ein hochpotentes Statin eingesetzt habe, waren natürlich die LDL-Zielwerte, die man definiert hat, erreicht. Aber jetzt kommt's. Patienten mit einer hervorragenden Adhärenz, über 80%, hatten sozusagen ähnliches MACE-Risiko und ähnliche Odds-Ratios für das Erreichen der LDL-Cholesterinziele, unabhängig von der Intensität der lipidsenkenden Therapie. Das heißt, die Adhärenz war diejenige, die hier eine größere Rolle gespielt hat. Abbruch der Behandlung war klar mit höherem MACE-Risiko verbunden. Wenn man sich jetzt sozusagen die relative und die absolute Nutzen einer guten Therapietreue anschaute, bei Patienten, vor allem mit dem hohen Risiko, war sie am allergrößten. Naja gut, das überrascht uns jetzt, glaube ich, auch nicht. Und wenn ich jetzt mal zusammenfassen darf, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die lipidsenkende Therapie wesentlicher Bestandteil Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verhindern in der Prävention, gar keine Frage. Aber gerade der Adhärenz, und das ist das, was uns diese Daten jetzt mal unterstreichen, hat erhebliche Auswirkungen auf das Erreichen von Behandlungsziel und Verhinderung von kardiovaskulären Ereignissen. Zudem kommt aber natürlich, und das ist das, warum ich diese Arbeit hier vorstellen will und auch getan habe, ist das kontinuierliche Dranbleiben. Das heißt, wenn man mich fragt, wir brauchen Maßnahmen zur Verbesserung dieser Adhärenz. Wir reden ja von primärpräventiven Patienten, das heißt, die schrappeln ja an allen DMP-Programmen vorbei. Und wir müssen uns einfach Gedanken machen, wie können wir diese Adhärenz auch in dem Sinne durch whatever verbessern. Und letzten Endes, diese ganzen Punkte, die ich genannt habe, fassen eigentlich das zusammen, was wir wissen. Lipidsenkende Therapie ist wichtig, aber Adhärenz ist das A und O.
Okay, danke. Also was lernen wir daraus? Wenn man die Tabletten nimmt, dann wirken die, oder?
Richtig. Aber Fakt ist, was wir auch daraus lernen, ist, was ich immer sage, ja, Zähne putzen, Statin. Also sprich, man muss natürlich, aber das ist jetzt ja, ich sage mal, salopp formuliert, aber Adhärenz beginnt ja schon da, wann nehme ich das denn ein? Wir wissen, Morgensgaben sind ja mit einer höheren Adhärenz auch vergesellschaftet. Ne? Also sprich, ob morgens oder abends, ist ja schon mal ein wichtiger Punkt. Viele haben ja immer noch im Hinterkopf Statine zur Nacht. Bitte für die potenten Statine, für die synthetisch hergestellten Statine, Atorvastatin, Rosuvastatin, trifft das nochmal leider nicht zu. Nee, Gott sei Dank. So, ja, wir können sie morgens nehmen. Das verbessert schon mal die Adhärenz. Was natürlich die Adhärenz verbessert, ist ja die Aufklärung unserer Patienten. Das heißt, wenn der Patient weiß, warum nehme ich was und wofür, macht das natürlich auch eher. Auch das wissen wir. Ich fand es tatsächlich, also es hat mich insofern begeistert, weil es schön zu sehen ist, dass die Intensität der lipidsenkenden Therapie ja eigentlich nicht so entscheidend ist, sondern die Adhärenz. Wenn man jetzt diese Daten sich bei diesem Patienten anguckt, ne, nicht falsch verstehen, natürlich müssen wir unsere Patienten mit den richtigen Statinen, der richtigen Dosierung und in den Zielbereich bringen. Gar keine Frage. Aber das A und O, und das ist der Casus Knactus, ist die Adhärenz.
Ich habe über mehrere Sachen gestaunt bei der Studie. Also erstmal dieser Name SCREAM, das war das Erste, worüber ich gestaunt habe. Also das Stockholm Creatinine Measurement Database. Okay, kann man SCREAM nennen, was soll's. Die haben insgesamt 1,1 Millionen Patienten eingeschlossen. Das sind 66% der Population des Großraums Stockholm.
Tja, das nenne ich Respekt und Kompliment, oder?
Ja, das nenne ich Respekt und Kompliment, aber warum haben sie davon nur 36.000 ausgewertet? Also weil von Januar 17 bis 21 jeder, der ein Statin und oder Ezetimib bekommen hat.
Stefan, hier ging es ja tatsächlich bei den Patienten mit dem entsprechenden Risiko. Also sprich, man hat tatsächlich nur die rausgepickt, die ja auch, sagen wir mal, nach dem ICVD-Score betrachtet und vor allem aber auch lipidsenkende Therapie bekommen haben. Na, man muss hier wirklich ganz klar sagen, dass ja alle auch ein Statin hatten, verstehst du? Und die, die ja kein Statin bekommen haben, weil sie die Indikation für Statintherapie ja nicht hatten, die sind ja rausgefallen. SCREAM ist ja initial ja zu, sagen wir mal, zum Screening der Nierenfunktion, UACR, also sprich Albuminurie und so weiter. Und dann haben sie sich die Patienten rausgepickt mit dem entsprechenden Risiko, kardiovaskulär betrachtet, aber vor allem auch die mit der Integration zur Statintherapie.
Ja, das glaube ich ja alles. Für mich ist so ein bisschen, also, dass der Diabetes, also die, oder sagen wir mal so, die wesentlichen Gründe, warum Patienten jetzt hier in diese Analyse kamen, das war ja Hypertonus und Diabetes.
Korrekt.
Jetzt, was ich jetzt noch nicht so richtig nachvollziehe, sind Chronic Respiratory Disease, Rheumatic Disease. Was sind denn da die Grenzwerte für die Statinindikation?
Naja, sagen wir mal so, bei rheumatischen, also Stefan, da sprichst du ja ein gutes Kollektiv an, rheumatische Erkrankungen, also sprich inflammatorisch, alle chronischen Erkrankungen. Ihr wisst ja selber, Herzinsuffizienz ist ja auch ebenfalls mit einer Inflammation verbunden. Da sind ja im Grunde genommen Patienten, die ja sogar, wenn man sich die Rheuma-Gesellschaft anschaut, die sagen, das Risiko, was wir, sagen wir mal, nach dem ICVD-Score berechnen, ja, oder EST-Score, whatever du nimmst, mal 1,5. Bei der rein durch ihre chronisch-inflammatorische Erkrankung, jetzt Rheuma-Patienten spezifisch, ja, das Risiko ja deutlich höher ist. Ja, im Vergleich jetzt zu jemandem, der diese Erkrankung nicht hat. Für ein kardiovaskuläres Ereignis.
Aber Herzinsuffizienz ist jetzt keine Indikation für eine Statintherapie.
Nein, gar keine Frage. Auch sehr ischämisch.
Ja, natürlich, ischämisch ist eine andere Sache. Aber jetzt eine DCM eben nicht.
Nein, bitte nicht. Nein, da gebe ich dir auch recht. Aber die haben sie ja jetzt auch nicht eingeschlossen.
Aber Javid wollte irgendwas sagen.
Ich wollte nur auf den Corona-Trial verweisen, ja, der genau das untersucht hat. Ob die Statine bei Herzinsuffizienz halt irgendwie wirken oder nicht und sozusagen den primären Endpunkt verfehlt hat.
Ja. Ja, genau, da kam ja auch nichts bei raus. Ne?
Nein, auch wenn man, sagen wir mal, Statin, so die Senkung vom high-sensitiven CRP, auch was Inflammation anbetrifft, das ist, glaube ich, das müssen wir auseinanderhalten. Ne?
Ja, aber also ich, ja. Für mich so, der sich mit Lipiden ja immer offensichtlich schwer tut, ja.
Ich krieg dich noch dazu.
Ich habe verstanden, wenn die Leute ihre Medikamente nehmen und wenn sie die so nehmen, wie sie verordnet sind, dann tut ihnen das gut. Ja, okay.
Ja.
Und wie sollte ich die Statine denn jetzt verordnen? Also ich habe das auch noch irgendwie zur Nacht und so, das habe ich noch irgendwie mitgenommen. Mich hätte das nie interessiert, um das nochmal nachzulesen. Aber jetzt, wenn ich dich irgendwie habe, sag mir doch, wie soll ich die Statine so verordnen, dass das sowohl pharmakokinetisch, pharmakodynamisch sinnvoll ist, als auch was die Adherenz angeht. Was ist so, wie soll ich sie verordnen?
Also, ganz klare Aussage, morgens. Du sagst dem Patienten, er putzt Zähne morgens und sein Statin steht bei seinem Zahnbecher. Zähne putzen, Statin.
Okay, und was ist da jetzt anders? Warum gilt dieses zur Nacht nicht mehr?
Ach so, also, pass auf. Die, sagen wir mal, die niedrigpotenten Statine, ne? Also Simva, Fluva, Lova, Prava, da sind ja auch keine synthetisch hergestellten, die sind ursprünglich auch aus dem Schimmel hergestellt worden, muss man auch dazu sagen, haben eine sehr kurze Halbwertszeit.
Ekelhaft.
Ich weiß. Auf jeden Fall, du hörst ja auf zu essen zum Abend hin, die Cholesterinspiegel fällt, die HMG-CoA-Reduktase wird hochreguliert und wir wissen ja alle, dass die Statine das ja blockieren. Das ist der Tenor und eigentlich nicht abends Statine einnehmen, also diese kurzwirksamen, sondern eigentlich zur Nacht. Da hast du den größeren lipidsenkenden Effekt, also im Sinne der HMG-CoA-Reduktase-Hemmung. Atorvastatin, Rosuvastatin sind langwirksame Statine, synthetisch hergestellt. Die haben 19 Stunden Halbwertzeit.
Oh, ja, mein Ezetimib kann man auch morgens nehmen. Ne?
Bitte, nee, Stefan, ich kann, muss.
Bitte?
Muss.
Ja, eben.
Ezetimib,
ja.
Eben, muss.
Ich sehe das auch, aber auch immer wieder abends verordnet. Also deswegen.
Stefan, ich auch. Und das mache ich automatisch. Und das ist, da sprichst du was ganz Tolles an. Wir müssen natürlich auch darüber reden, wenn wir, sagen wir mal, zwei Präparate, wo wir two in one, also im Sinne von, dass wir Kombinationspräparate auch noch. Und jeder, der das auch, sagen wir mal, tun sollte aus meiner Sicht, weil auch das Adhärenz steigert, ja, kombiniert mit Ezetimib so oder so bitte morgens. Ja, also sprich Ato, Roso, langwirksame Statine, deswegen bitte morgens. Es gibt schöne Daten mit Atorvastatin, Vatejavit, die auch gezeigt haben, dass die LDL-Senkung, ob morgens oder abends gaben, absolut gleich.
Ich möchte nur ein kleines Fun-Fact zu Statinen, das ich doch hier beisteuere.
Jetzt los, ja? Komm.
Ich habe einen Vortrag halten dürfen zuletzt über die Wirkung von Cannabis aufs kardiovaskuläre Risikoprofil. Und offensichtlich, wenn man Cannabis konsumiert, wird das ZUP-System hochreguliert oder aktiviert. Und es gibt extrem neben den ganzen Wirkungen des Cannabis selbst Medikamenteninteraktionen. Ja, und das Statin, was offensichtlich am robustesten ist gegenüber diesen Veränderungen, ist das Rosuvastatin.
Mhm. David, ja, aber das ist
also den Kiffern das Rosuvastatin auf jeden Fall ansetzen. Ja, das wäre wichtig. Ja.
Also das ist jetzt echt ein genialer Funfact. Also ja, und mein Lieber, wir dürfen nicht vergessen, Rosuvastatin ist ja ein hydrophiles Statin und wird ja über CYP2C9 metabolisiert. Das heißt, es tritt sogar
wie
nicht.
Wie wir alle wissen.
Jetzt, ja, jetzt wissen es alle. Und Fakt ist, dass deswegen interagiert das ja nicht mit Calcium-Kanalblockern, ACE-Hämmern und so weiter und so fort, mit unseren alltäglich klassisch eingesetzten Medikamenten.
Ich muss mal kurz laut nachdenken nach den Daten. Und zwar, wir haben ja Wartezeiten auf dem Kardiologentermin mehrere Monate und es wird immer wieder diskutiert, dass das chronische Koronarsyndrom, was stabil eingestellt ist, möglicherweise das ist, was am ehesten nicht so häufig kontrolliert werden muss. Aber wenn man sich überlegt, dass nach vielen Jahren, der Herzinfarkt liegt jetzt emotional schon lange zurück, dann ja eben die Therapien gerne abgesetzt werden, weil man beim Abendessen von einer Person, die ein Medizinstudium in 5 Minuten Google-Training nachgeholt hat, dann das empfohlen bekommt, abzusetzen. Es ist ja doch sinnvoll, die Patienten regelmäßig zu sich zu holen und neu aufzuklären. Möglicherweise müssen wir doch die Schulungsprogramme da ausbauen. Und möglicherweise wäre die Schulung bei so einem chronischen Corona-Syndrom viel wirkungsvoller, als nach 10 Jahren immer noch ein Echo jährlich oder halbjährlich zu machen. Dafür sprechen ja die Daten.
Also Marvin, man kann, glaube ich, die Adhärenz in vielerlei, sagen wir mal, Gegebenheiten und Gefilde übersetzen. Also es bleibt letzten Endes der Tenor, wir müssen einfach regelmäßig unseren Patienten sagen, warum, wieso, weshalb. Ja, und dafür sorgen, und jetzt wird es aber ein bisschen politisch, dass sprechende Medizin letzten Endes vergütet wird. Und dann wird, glaube ich, ein bisschen alles gut.
Darf ich trotzdem nochmal auf die rheumatischen Erkrankungen zurückkommen? Und
ja.
Zwar, was heißt denn das jetzt, dass jeder mit einer rheumatoiden Arthritis ein Statin kriegen soll?
Nee, lieber Stefan, wir schmeißen nie Statine ins Trinkwasser, sondern rheumatische Erkrankungen sollten letzten Endes zunächst eingestellt werden. Das ist das Allerwichtigste. Da ist das Stichwort Lipidparadoxon. Das führt jetzt nochmal zu weit. Die haben sozusagen falsch niedrige LDL-Werte. Und die wahren Cholesterinparameter kommen ja erst, wenn du die Inflammation sozusagen, also dieser rheumatischen Erkrankung, dann auch im Griff hast. Mal Punkt Nummer 1. Und dann entscheidest du letzten Endes, so wie du das Risiko annotierst, musst du halt aber 1,5. Und dann, wenn das Risiko entsprechend groß genug ist und die Indikation zu einer Statintherapie steht, dann ja.
Jetzt musst du mir noch sagen, was ich da mal 1,5 nehmen muss.
Dein Risiko, ob du jetzt den ICVD-Score benutzt, was ich hoffentlich hoffe, dass du es tust, oder ob den EST-Score 2, whatever du anwendest, das multiplizierst du bei rheumatisch erkrankten Patienten mal 1,5. Und dann hast du deine Indikation, also im Sinne von, du weißt, ne, also die sozusagen 5, 10, 20%, entsprechend niedrig, moderat, hoch, sehr hoch. Und dann fängst du, legst du deine Zielwerte fest und behandelst.
Ein wunderbares Schlusswort. Gut, wir kommen zum Ende.
Ja, dann darf ich für heute abschließen. Wir haben einmal von Javid gehört, eine Studie zu den Aldosteron-Antagonisten und den uns immer wieder kehrenden Problem, dass die Substanzen in der Herzinsuffizienztherapie wohl sehr frühzeitig abgesetzt werden und die Daten zeigen, dass es hierdurch zu mehr kardiovaskulären Todesereignissen kommt, als durch die Hyperkalämie dann, also durch Absetzen verhindert werden und dass die Niere hier weniger anfällig ist, als wir befürchten. Weiter hat uns Xena berichtet über die Adhärenz, die lipidsenkenden Therapie. Je adhärenter, desto niedriger das Risiko, ein kardiovaskuläres Ereignis zu bekommen. Das haben wir uns auch schon denken können. Es konnte jetzt hiermit doch deutlich untermauert werden. Und der Kater Adhärenz steht damit im direkten Zusammenhang zur Risikoreduktion. Damit darf ich die nächste Folge ankündigen. Die Folge 46 wird am 24.07. ausgestrahlt und wir wünschen bis dahin eine schöne Zeit und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
Das war Cardio Quartett, ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.